Der heutige Ruhrnachrichten BVB Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
Neue Woche bedeutet natürlich wieder neuer BVB-Podcast hier in Kooperation bzw. ganz offiziell natürlich auch von den Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Es gibt wie jede Woche tatsächlich einiges zu besprechen bei Borussia Dortmund. Man hätte ja mal denken können, es wird langweilig, oder Matthias?
Ja, aber langweilig wird es doch bei Borussia Dortmund eigentlich nie.
Nee.
Kommst du darauf?
Nee, um Gottes Willen. Erstmal hallo auch an dich. Und du warst am Wochenende in Köln im Stadion. Da sprechen wir natürlich drüber, über die Partie von Borussia Dortmund beim FC 1:1 unentschieden. Wir sprechen über die Auslosung in der Champions League. Es geht nach Lissabon mal wieder. Benfica ist diesmal allerdings der Gegner. Am Wochenende, schon am Freitagabend, steht ein Spiel an in Hoffenheim. Kein leichtes. Und wir sprechen natürlich auch über die Personalsituation des BVB und beantworten, wie ihr das kennt, ein paar Hörerfragen. Wir können nicht alle mit reinnehmen und werden aber natürlich die ein oder andere beantworten. Kurz erstmal zu Beginn natürlich schauen wir zurück auf das, was am Wochenende los war. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, boah, was für ein emotionsloser Auftritt dieser Mannschaft. Erinnerte mich dann doch tatsächlich ein wenig an die Partie bei Eintracht Frankfurt.
Ja, kann man so unterschreiben. Also es war wieder ein Spiel, was ja ein paar Fragezeichen hinterlassen hat, würde ich sagen. Vom Ergebnis her war es besser als Frankfurt. Der Punkt hat ja am Ende in der Tabelle sogar geholfen. Man hat einen Punkt gut gemacht auf Leipzig und auf Berlin und hat auf die anderen mit Ausnahme der Bayern nichts verloren. Das war also, denke ich mal, im Rahmen. Aber nichtsdestotrotz hat man es schon wieder nicht geschafft, gegen einen direkten Konkurrenten in der Tabelle auswärts zu gewinnen. Und man hat bislang gegen die aktuellen Top-Teams der Liga, die Bayern ausgeklammert, auch nicht gewinnen können. Also das ist schon, ja, schon ein Indiz dafür, dass es eben nicht ganz so rund läuft, gerade auswärts nicht, wenn man nicht die Unterstützung der Heimfans hat, der Kulisse hat. Da gibt es deutliche Unterschiede, auch wenn die Auswärtsbilanz von der Punktzahl her noch einigermaßen okay ist, aber die Diskrepanz ist einfach unheimlich groß zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen, was die Leistung angeht. Interessant war, dass die Reaktion von Thomas Tuchel da jetzt in Köln ganz anders ausgefallen ist als in Frankfurt. Damals die Wutrede, über die wir ja auch lang und breit schon gesprochen haben. Diesmal war er sehr milde gestimmt und hat gesagt, dass das Kompliment in diesem Fall größer sei als der erhobene Zeigefinger. Ich glaube, dass das intern das Spiel nicht anders aufgearbeitet wurde als das Spiel in Frankfurt. Da wird man sehr genau darauf geschaut haben, wo da Fehler gemacht wurden, was im Argen lag. Es ist wieder mal auffällig gewesen, dass der BVB, sobald der Gegner aggressiv verteidigt, robust verteidigt, so ein bisschen die Lust am Spielen verliert. Also Dembélé hat sich dann ziemlich verzettelt in Diskussionen und auch mal zu der einen oder anderen Unbeherrschtheit gegriffen. Auch Marco Reus hat sehr gehadert mit dem Gegner. Aubameyang komplett abgemeldet. Und dann ging eben nach vorne nicht sonderlich viel. Es gab aus dem Spiel heraus kaum Torchancen. Ich glaube, es waren letztlich drei Schüsse aufs Tor nur, die der BVB zustande gebracht hat. Und der erste und einzige gute Angriff, richtig gute Angriff des Spiels kam erst in der 90. Minute und hat dann eher noch den Ausgleich gebracht. Wieder mal durch Marco Reus, so ein bisschen der Lebensretter momentan. Und ja, das hat denn die Diskussion nach diesem Spiel in Grenzen gehalten, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass das Ergebnis oder sagen wir mal die Auswirkung des Ergebnisses in der Tabelle sollte, deshalb sollte man jetzt nicht den Blick verschließen vor den Sachen, die auch da eben nicht sonderlich gut gelaufen sind.
Der erste FC Köln ist eine Mannschaft, die in der Bundesliga zu den Teams gehört, die eine stärkere Defensive aufbieten. 13 Gegentore jetzt in 14 Spielen beim ersten FC Köln. Das heißt, man konnte schon vor der Partie eigentlich erahnen, dass es kein Offensivspektakel werden würde. Allerdings, das hatten wir ja auch letzte Woche besprochen, wenn man jetzt überlegt, welche Personalsituation beim ersten FC Köln herrschte, dass der BVB kam mit diesem positiven Erlebnis von einem klaren Sieg gegen Gladbach und einem Gruppensieg, den man sich bei Real Madrid erspielt hat, nach einem 0:2, frage ich mich dann doch, warum die Leistung so dünn war.
Ja, zumal das Argument, dass viele Spieler im Kader es nicht gewohnt sind, drei Tage nach Madrid oder vier Tage nach Madrid, nach so einem Highlight-Erlebnis dann in Köln zu spielen, nicht wissen, was in Köln sie erwartet, was für eine Stimmung da herrscht. Das zieht nicht so richtig, wenn der Einzige, auf den das zutrifft, was die Erfahrungslosigkeit angeht, an dem Tag Ousmane Dembélé war, der ja von den Neuzugängen mit am besten integriert ist bereits, trotz seiner jungen Jahre. Das heißt, da standen 11 Spieler auf dem Feld und es sind nachher auch noch 3 eingewechselt worden, die entweder schon lange oder länger in Dortmund spielen und diese Doppelbelastung kennen. oder die aus Barcelona, also Marc Bartra, oder aus München, Sebastian Rode, gekommen sind und die solche Aufgaben auch kennen, zur Genüge. Das ist dann schon ein Stück weit merkwürdig, sage ich mal, diese Diskrepanz. Die ist meiner Meinung nach auch darin zu begründen, dass Real Madrid natürlich einen ganz anderen Fußball spielt als Köln und es dem BVB grundsätzlich entgegenkommt, wenn der Gegner mitspielt, wenn er selber Räume anbietet. Dann können sie die Geschwindigkeit der Offensivkräfte und die individuelle Klasse der Offensivkräfte aufs Feld bringen. Sobald der Gegner defensiv sehr kompakt steht, sehr robust spielt, wird das eben schon schwieriger. Und im Vorjahr war es ein Vorteil oder eine große Stärke des BVB, dass sie sehr geduldiges Passspiel hatten, dass sie sehr geduldig aufgebaut haben, im Zweifel dann auch den Angriff mal abgebrochen haben, nochmal hintenrum gespielt haben und dann aber doch Lösungen gefunden haben, um solche Abwehrreihen zu knacken. Das war ja eigentlich unter Jürgen Klopp in den letzten Jahren immer das große Manko. Das hatte man im Vorjahr beseitigt. Und jetzt aufgrund der Veränderungen in der Mannschaftsstatik, aufgrund des Wegbrechens von den drei Säulen, Hummels, Mkhitaryan, Gündogan, hat man diese Stärke verloren und hat sie bislang auch noch nicht wiedergefunden. Und ich glaube, das ist ein Ansatz dafür, warum es gegen solche Gegner wie Köln oder Frankfurt oder auch Leipzig und Leverkusen bislang gehakt hat.
Dazu passt eine Hörerfrage von Karl Otto, der gerne wissen möchte, welcher Weggang wiegt am schwersten? Hummels als Chef, Gündogan als Spielmacher oder Mkhitaryan als Frontmann?
Finde ich total schwer zu gewichten, muss ich sagen. Also mit Mats Hummels hat es auch in der Defensive immer mal Unsortiertheiten gegeben, sage ich mal. Das wäre mir zu einfach, wenn man jetzt die fehlende Balance in der Defensive allein an Mats Hummels festmachen würde, ohne dass ich seine Leistung schmälern möchte. Also er ist meiner Meinung nach der beste Innenverteidiger in der vergangenen Saison beim BVB gewesen, in den vergangenen Jahren beim BVB gewesen. Sokratis hat eine etwas andere Spielanlage. Logischerweise ist er der robuste Typ, nicht so stark im Spielaufbau. Das passte sehr gut, das Pärchen. Und in diesem Jahr gibt es eben noch kein herausragendes Pärchen oder kein herausragendes Trio, was super aufeinander abgestimmt ist. Das funktioniert an manchen Tagen funktioniert es nicht. Im Mittelfeld ist es ganz ähnlich. Da fehlt natürlich Gündogan so als Bindeglied, sage ich mal, zwischen Defensive und Offensive. Er war häufig derjenige, der von Weigl dann den Ball übernommen hat und dann die Angriffe eingeleitet hat. So ein Spielertypus gibt es in Gonzalo Castro aktuell im Kader auch. Der spielt aber sehr häufig andere Positionen und kann sich in diese Rolle, glaube ich, bislang noch nicht richtig einspielen beziehungsweise sich da nicht festspielen. Und bei Mkhitaryan, ja, meine Tendenz geht vielleicht sogar fast dahin, dass ich sagen würde, dass er der wichtigste Spieler war oder zumindest der, der jetzt momentan am deutlichsten fehlt, weil er einfach unheimlich kreativ war, viele Abschlüsse hatte, gute Abschlüsse hatte, die Mitspieler aber auch super in Szene gesetzt hat und einfach, ja, in dem letzten Drittel eine Extraklasse hatte, die Marco Reus jetzt allerdings auch wieder einbringt. Nur der hat ja eben auch bislang die meiste Zeit gefehlt, war fast ein vierter Abgang. Und ja, wenn man Mkhitaryan und Reus die ganze Saison gehabt hätte, dann denke ich mal, wäre das ein oder andere knappe Spiel wahrscheinlich zugunsten des BVB ausgegangen. Aber ich glaube, es ist einfach der Fakt, dass diese drei Stützen insgesamt weggebrochen sind, was es so schwer macht, weil dadurch einfach der komplette Aufbau von hinten heraus neu geschrieben werden muss. Und da hat man bislang eben noch nicht die eine Lösung gefunden, die funktioniert.
Du hast jetzt
gut funktioniert und dauerhaft funktioniert.
Entschuldige, dass ich dir da ins Wort gefallen bin. Du hast gerade eben gesagt, Castro kann diese Gündogan-Rolle spielen, wird aber ständig auf anderen Positionen eingesetzt. Es gab ja auch wieder vor diesem Spiel Änderungen. Durm beispielsweise hat nach Ewigkeiten mal wieder von Anfang an gespielt in der Bundesliga. Klar, der war lange raus. Steckt zu viel Pep Guardiola in Thomas Tuchel?
Ja. Ich glaube, es ist schon sehr auffällig, dass Pep Guardiola ein Vorbild für Tuchel ist und er sich bei vielen taktischen und personellen Entscheidungen ja auch schon Richtung Guardiola orientiert. Ich finde, Rafael Guerrero ist auch so ein Beispiel. Der ist in der Anfangsphase, bevor er dann wirklich in die Zentrale gerückt ist, ja häufig so als Linksverteidiger mit Zug zum Sechser eingesetzt worden. Also das, was Guardiola letztes Jahr bei den Bayern auch häufig mit Alaba gemacht hat. Da fand ich, war das Vorbild schon sehr offensichtlich. Und das gilt sicherlich für einige Sachen, unter anderem auch da in dem Punkt, dass Tuchel gerne die Aufstellung des Gegners spiegelt und dann sehr stark lösungsorientiert auf den Gegner guckt und weniger auf vielleicht die eigenen Stärken, dass man die dann zuerst durchdrückt. Das ist aber eine Philosophiefrage, glaube ich. Da gibt es Trainer, die handhaben es so, es gibt Trainer, die handhaben es anders. ich bin eher ein Verfechter der Seite, die sagt, man bringt sein eigenes Spiel durch, man achtet auf seine Stärken und passt es dann ja nuanciert an den Gegner an, als dass man sagt, was erwartet uns vom Gegner und danach richten wir uns. Weil ich glaube, dass man immer besser damit fährt auf Sicht, wenn man wirklich eine Sache, die man richtig gut kann, dann auch konsequent durchzieht. Aber das ist eine Philosophiefrage. Ich glaube, da könnten wir stundenlang drüber debattieren. Da gibt es auch kein richtig oder falsch, weil beide Wege schon zum Erfolg geführt haben.
Das ist tatsächlich so, aber in der vergangenen Saison hat Borussia Dortmund seinen Stil mehr dem Spiel aufgedrückt, finde ich zumindest. Und deswegen war man vielleicht auch einen Tacken erfolgreicher, abgesehen davon, was wir eben diskutiert haben, dass natürlich wichtige Stützen fehlen und die Neuzugänge sich erst integrieren müssen. Ist so richtig wirklich erst gelungen bei Ousmane Dembélé. Was haben wir denn noch für Hörerfragen? Muss ich gerade mal schauen, ob die eventuell noch zum Spiel passen. Nee, dann sind wir eigentlich durch, was das Spiel beim ersten FC Köln angeht. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Matthias, Unentschieden ist eigentlich zu wenig in der aktuellen Situation mit den Ansprüchen, die man hat.
Ja, man muss aber auch sagen, dass es tabellarisch ja alles noch im Rahmen ist. Also man hat 2 Punkte Rückstand auf Berlin auf Rang 3. Das ist ein Spiel, ein Sieg. Und auf Sicht glaube ich, dass der BVB auch da ganz oben, also ganz oben heißt dann in dem Fall Champions League Plätze, durchaus mithalten kann. Weil ich glaube schon, dass die Winterpause der Mannschaft helfen wird. Es sind jetzt auch dann wirklich einige Rückkehrer wieder dabei, die bis zum Winter dann oder beziehungsweise bis zum Start der zweiten Runde dann auch Spielpraxis haben und Rhythmus haben, sodass ich schon der Überzeugung bin, dass die Rückserie besser wird, als die Hinserie bislang gelaufen ist. Und dann müsste es eigentlich auch zumindest mit Rang 3 klappen. Ja, aber es bleibt dieses Gefühl, dass es momentan in der Champions League richtig gut läuft, dafür aber in den anderen beiden Wettbewerben trotz guter Ergebnisse teilweise im Pokal und einer Ausgangslage, die in Ordnung ist in der Bundesliga, dass es da nicht so richtig rund läuft, weil einfach die Diskrepanz auch sehr groß ist. Du hast es gerade schon angesprochen, man hat dann Spiele wie gegen Real Madrid, die international sehr beachtet werden, die auch sehr gefeiert werden, meiner Meinung nach teilweise auch etwas zu sehr, weil ich fand auch das Spiel in Madrid jetzt nicht in dem Maße überzeugend, dass dieses 2-2 das absolut logische Ergebnis war. Das Spiel hätte auch 4-1 ausgehen können, wenn Real Madrid die Chancen besser genutzt hätte oder Roman Weidenfeller nicht so einen guten Tag gehabt hätte. Ich glaube, dann hätte sich am Ende auch keiner beschweren können. Fakt war aber da einfach, dass die Reaktion der Mannschaft in der zweiten Hälfte sehr, sehr gut war, dass man sich da reingeworfen hat, sich reingekämpft hat und dann die Schwächen, die der Gegner angeboten hat, auch konsequent ausgenutzt hat. Das war schon stark. Und so ein Gefühl hat man in der Liga momentan eher nicht. Zu Hause läuft es wie am Schnürchen, da fährt man leichte Siege ein. Spielt auch tollen Offensivfußball, aber auswärts fehlt dann einfach unheimlich viel. Und ich glaube, weil die Kluft zwischen dem einen und dem anderen so groß ist, gibt es auch diese Stimmungslage, dass die so ein bisschen diffus ist und die nicht so richtig weiß, ist das jetzt alles noch normal, was passiert, oder ist das vielleicht doch sowas wie eine kleine Krise? Ich glaube, da müssen wir einfach auch noch ein bisschen abwarten, um dann wirklich final sagen zu können, in welche Richtung es dann geht.
Wir schauen mal auf die Tabelle und sehen dann, man spielt noch zu Hause gegen Leipzig in der Rückrunde, gegen Hoffenheim zu Hause, gegen Frankfurt zu Hause, gegen Köln zu Hause, gegen Leverkusen zu Hause, Derby zu Hause. Also alle diese Spitzenmannschaften, außer den Bayern und der Hertha, kann man in der Rückrunde dann im Westfalenstadion bzw. im Signal Iduna Park eventuell schlagen und da Punkte gut machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Ja, der nächste Gegner
heißt, ist aber, glaube ich, auf Schalke. Wenn ich
mich nicht ja, entschuldige vielmals, natürlich. Aber das ist sowieso ein sicherer Sieg, das wollte ich damit eigentlich gesagt haben. Nee, Spaß beiseite. Dann gehen wir doch mal in den Wettbewerb, den du eben angesprochen hast, die Champions League. Und da gab es, wie gesagt, ein tolles Unentschieden bei Real Madrid, auch wenn du der Meinung bist, das wurde ein bisschen zu sehr gefeiert. Da stimme ich dir definitiv auch zu. Und die Lostrommel hat ergeben, es geht mal wieder nach Lissabon, diesmal zu Benfica. Ich hatte ja letzte Woche spaßeshalber gesagt, da möchte ich gerne hin, bitte spenden. Und ja, das ist ein toller Gegner, sportlich, auf jeden Fall schlagbar. Da ist mein Favorit, ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren. Eine super Reise mal wieder für die Fans. Das Spiel hat auch ein bisschen was Historisches. Ein großer Name ist Benfica auf jeden Fall auch. Da können wir uns drauf freuen, auf dieses Spiel oder diese beiden Spiele.
Ja, total. Also als ich das Los gestern mitbekommen habe, fand ich es herausragend gut, muss ich sagen. Also ich war ja da beim Spiel gegen Sporting. Das ist eine ganz tolle Stadt. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzureisen. Und es ist eben auch, wie du sagst, sportlich absolut machbar. Man darf Benfica nicht unterschätzen. Die sind nicht zu Unrecht Tabellenführer in Portugal. Nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz ist das aber eine Mannschaft, beziehungsweise eine Mannschaft, die vom BVB geschlagen werden kann und auch sollte. Wenn man sie mal durchgeht, die ganz, ganz großen internationalen Stars fehlen in der Mannschaft. Und das ist, glaube ich, eine Kategorie, die man gerne mitnimmt in dieser Runde, gerade wenn man bedenkt, wer da noch so alles im Pott war. Da hat sich es wirklich gelohnt, dass man Gruppenerster geworden ist. Und ich glaube, die Fans können sich auch auf zwei wirklich stimmungsvolle Spiele freuen. In Dortmund ohnehin und in Lissabon. Das Stadion ist sehr groß, 65.000 Zuschauer knapp. Das wird, glaube ich, das werden zwei Fußballfestabende, auf die man sich freuen kann. Und ich glaube, am Ende wird der BVB jubeln. Und dann schauen wir mal, ob es im Viertelfinale vielleicht mal nach Barcelona oder so geht. Wäre sicherlich auch nicht das Schlechteste. Aber ja gut, man sollte erstmal dann sich auf Benfica konzentrieren.
Ich sehe das schon. Im Viertelfinale geht's dann überraschenderweise gegen Real Madrid. Aber gut, wie viel müssen die Hörer denn spenden, damit meine Reise komplett finanziert ist? Also Flug und Hotel, was brauchen wir da?
Ja, kommt drauf an, wann man bucht, ne? Also ich würde mal fast behaupten, du bist jetzt schon zu spät, wenn du dich jetzt dran setzt. Also die BVB-Fans sind da ja immer sehr findig und sitzen, glaube ich, immer schon quasi vor flüge.de oder vor welchem Portal auch immer, sobald die Auslosung ist. Und dann warten sie darauf, dass bitte doch schnell mal die Termine bekannt gegeben und dann wird gebucht. Da dürftest du jetzt schon zu spät dran sein.
Ja, ich fliege ganz dekadent mit der Mannschaft, Matthias.
Ja, gut. Dann solltest du so ein paar hundert Euro schon mal zur Seite legen.
Okay, verstehe. Naja, gut. Also da müssen die Hörer wirklich fleißig spenden. Ich möchte noch kurz eingehen natürlich auch auf die anderen Lose, die die Bundesliga betreffen. Bayern spielt mal wieder gegen Arsenal, Leverkusen wie schon in der vergangenen Saison gegen Atletico Madrid. Wie viele deutsche Mannschaften kommen ins Viertelfinale?
Zwei. Dortmund und Bayern. Wobei ich glaube, dass Bayern Schwierigkeiten bekommen wird mit Arsenal, die eine sehr, sehr starke Saison spielen. Aber letztlich ist es eben Arsenal und ich glaube, da reicht es dann nicht für ganz oben. Das ist irgendwie das Schicksal dieser Mannschaft. Und da werden die Bayern sich durchsetzen. Allerdings nicht sonderlich glatt, glaube ich. Ja, Leverkusen gegen Atletico, das wird ganz, ganz hart. Das ist ein harter Brocken. Das wissen die auch noch, schon häufiger gegen die gespielt. Und das ist eine Mannschaft, die gerade in solchen K.O.-Spielen richtig über sich hinauswächst und mit einem sehr verrückten Trainer an der Seitenlinie, der nicht nur 110%, sondern 120% oder 130% aus seinen Spielern herausholen kann. Ich glaube, da ist Leverkusen in der aktuellen Verfassung eine Nummer zu klein für. Und über den BVB haben wir schon gesprochen. Da rechne ich doch fest damit, dass man sich da spätestens im Rückspiel dann durchsetzen wird.
Für alle, die es übrigens nicht mitbekommen haben, die Kollegen aus Gelsenkirchen spielen gegen Park Saloniki. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Für Gladbach wird es schwer gegen die Fiorentina. Also mal sehen, wie viele deutsche Mannschaften da noch mit dabei sind, wenn es in die nächste Runde geht. Gespielt wird übrigens am 14. Februar dienstags auswärts bei Benfica und am 8. März mittwochs dann zu Hause in Dortmund. Ja, dann hätten wir das Thema auch abgefrühstückt und wir kommen bereits zum nächsten am Freitag. Haben wir nämlich schon wieder eine Bundesliga-Partie, die auf dem Programm steht. Auswärts geht's nach Hoffenheim. Das ist die einzige Mannschaft, die in dieser Saison in der Bundesliga noch kein Spiel verloren hat. 6 Siege und 8 Unentschieden, 25-14 Tore. Und ja, was gibt es zu dieser Mannschaft zu sagen, die einen ordentlichen Fußball spielt, jetzt nicht unbedingt immer komplett überragend, aber die sehr viel Potenzial hat, gerade im Offensivbereich?
Ja, harter Gegner. Und gerade wenn man sich die Auswärtsschwäche des BVB oder sagen wir mal die Auswärtsprobleme des BVB in diesem Jahr anguckt, glaube ich auch ein sehr undankbarer Gegner so zum Jahresende. Danach kommt noch das Heimspiel gegen Augsburg. Julian Nagelsmann ist Trainer, der ja auch viel Emotionalität seiner Mannschaft mitgeben kann. Dann haben sie noch in Sandro Wagner einen sehr emotionalen Mittelstürmer. Ich glaube, dass das eine Herausforderung wird für Borussia Dortmund. Auch wieder auf dieser mentalen Ebene, da darf man nicht die Lust verlieren, man darf sich auch nicht provozieren lassen. Und ja, dann hat man es eben auch noch mit einer Mannschaft zu tun, die eben nicht nur über solche Qualitäten verfügt, dass sie eben den Gegner nerven kann, man denke da nur an das Frankfurt-Spiel, sondern die können auch Fußball spielen, die können auch Tore erzielen, die können Tore verhindern. Das ist schon, ja, ich weiß gar nicht, ob es so eine Überraschung ist, dass die es geschafft haben, dieses Jahr so weit oben zu sein und auch noch ungeschlagen zu sein, weil sich das unter Nagelsmann in der vergangenen Saison ja schon angedeutet hat, dass da was heranwachsen könnte. Ich glaube, dass man mit denen fest rechnen muss bei der Vergabe der internationalen Startplätze. Ist also wieder ein direkter Konkurrent für den BVB und demnach ein verdammt wichtiges Spiel, auch so für die Stimmungslage über die kurze Winterpause dann. Selbst wenn das Heimspiel gegen Augsburg danach noch kommt, wenn man jetzt in Hoffenheim verlieren sollte, wäre das schon wieder ein herber Dämpfer. Das darf nicht passieren. da sollte man jetzt auch mal gewinnen, einfach so fürs Selbstvertrauen, dass man nochmal so einen positiven Push hat, auch dass man sieht, man kann es auswärts dann eben auch, nicht nur gegen den HSV, sondern auch gegen eine Top-Mannschaft der Liga. Und ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, ein Auftritt wie in Frankfurt oder Köln wird in Hoffenheim nicht reichen.
Ich habe eben gesagt, ein Unentschieden in Köln war oder ist eigentlich zu wenig. Ist es das in Hoffenheim nicht auch?
Ja, man hat sich ja 7 Punkte vorgenommen intern bis zum Winter und da sind dann 3 Punkte gegen Augsburg eingerechnet. Da war aber auch ein Sieg mindestens gegen Hoffenheim oder Köln eingerechnet. Jetzt hat es gegen Köln nicht geklappt, also muss, um die Rechnung hinzubekommen, dann ein Sieg in Hoffenheim her. Und der sollte es auch tabellarisch sein, einfach, dass man da im Winter nicht hinterherhängt und vielleicht 3, 4, 5 Punkte Rückstand hat auf Champions League Rang 3. Das wäre schon wichtig, einfach auch so für die Stimmungslage.
Ja, ich als Taktikfuchs habe da eine ganz einfache Idee. Einfach Hoffenheim das Spiel machen lassen und schön auskontern.
Ja, entspricht aber mal so gar nicht dem Naturell von Borussia Dortmund, glaube ich. Das war mal vor langer, langer Zeit, dass man so vorgegangen ist. Ich bin mir sicher, Thomas Tuchel überlegt sich wieder irgendwas. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Es gibt ja noch so ein paar personelle Fragezeichen, die es sicherlich nicht leichter machen. Auf der anderen Seite aber auch so 1, 2 Hoffnungsschimmer, sage ich mal. Ich bin gespannt, wie das dann aussehen wird am Wochenende bzw. am Freitag, welche Mannschaft er dann aufs Feld schickt und mit welchem Plan. Ich denke mal, der Ansatz wird wieder sein, den größeren Ballbesitzanteil auf Dortmunder Seite zu haben und zum Torerfolg zu kommen. Bin gespannt, ob das klappt.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Wir werden nächste Woche drüber sprechen. Direkt im Anschluss an das Heimspiel gegen den FC Augsburg. Da gehen wir nämlich live auf Sendung bei Facebook, richtig?
Ja, das ist richtig. So sieht der Plan aus. Ja, ich freue mich drauf. Ist nochmal was Neues zum Hinrundenabschluss. Ist es ja nicht. Ist ja noch ein Spieltag danach. Aber zum Abschluss der ersten Serie vielleicht. Ist auch nicht ganz korrekt. Aber wir wissen ja alle, was gemeint ist. Danach ist Weihnachtspause. Das ist, glaube ich, nochmal ein schönes Highlight.
Ja, ich glaube auch. Und damit die Hörer es mitbekommen haben, hier also nochmal der Hinweis direkt, also nicht direkt im Anschluss, aber noch aus dem Stadion bzw. dem Innenbereich dann, wo die Presse sich immer bewegt, senden wir live via Facebook den Podcast der nächsten Woche. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Hörerfragen. Da haben wir zum Beispiel noch eine von Karl Otto, der wissen möchte, was ist denn mit Mikel Merino los? Wirklich ohne Zukunft oder ist das eine normale Entwicklung, auch wenn man sein Alter und den Sprung in die Bundesliga nochmal in Betracht zieht? Wie siehst du ihn?
Ja, es ist schwer, ihn zu beurteilen. Er hat ja bislang erst dieses eine Pflichtspiel gemacht, in dem er erst sehr schwach war und sich dann sehr stark gesteigert hat. Ich könnte den Spieler verstehen, wenn er sagt, er möchte doch vielleicht im Winter sich wieder verändern, weil es ihm bringt ihm natürlich nicht sonderlich viel, wenn er hier zwar trainiert, aber nie spielt. Er muss auch so ein bisschen auf seine Perspektive in der Nationalmannschaft achten, also in der U-Nationalmannschaft. Und dass da dann eventuell der Drang entstehen könnte, sich zu verändern. Vielleicht ein Ausleihgeschäft zum Ex-Club Osasuna, dass er sowas überlegt, das könnte ich nachvollziehen. Ich würde es aber für einen Fehler halten, wenn der BVB sich von ihm trennen würde komplett. Also ein Leihgeschäft wäre wahrscheinlich für beide Seiten sinnvoll. Dann könnte er Spielpraxis sammeln, wäre aber weiterhin an den BVB gebunden. Ein Verkauf wäre meiner Meinung nach ein Fehler, weil Merino schon starke Anlagen hat. Auch so ein Typ ist, den man zum Weigel-Nachfolger oder zum Weigel-Ersatz aufbauen könnte, je nachdem, was dann benötigt wird. Er braucht nur halt ein bisschen Zeit. Man hat ihm schon angemerkt, dass er doch sehr gehemmt aufgetreten ist in den ersten Wochen. Er war, glaube ich, relativ beeindruckt dann doch von der Größe des Vereins, von der Qualität der Mitspieler. Das hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht bei ihm. Er ist ja auch noch sehr jung, bis er hier angekommen ist. Und dann kamen halt so ein paar Dinge dazu, für die Champions League nicht gemeldet und wenig Einsatzzeiten. Das macht es natürlich für so einen jungen Mann dann auch nicht leichter, Selbstvertrauen aufzubauen. Ich würde an dem festhalten, ich würde ihm die Perspektive aufzeigen und ihm erklären, was man mit ihm vorhat. Und dann glaube ich, kann das auf Distanz noch ein Spieler werden, der gut zu Borussia Dortmund passt.
Der nächste Hörer möchte gerne wissen, wer soll denn Aubameyang ersetzen und warum hat man im Sommer nicht einen Backup zwecks behutsamen Aufbau verpflichtet? Der findet übrigens den Podcast super, muss ich an der Stelle auch noch erwähnen.
Dann ist ja klar, dass du auch seine Frage ausgewählt hast.
Natürlich.
Also, wenn ihr wollt, dass eure Fragen hier gestellt werden, schreibt noch so ein kleines Lob rein.
Ja, es bringt immer was.
Dann klappt das. Jetzt lenke ich natürlich so ein bisschen von der Frage an sich ab. Ich kann jetzt hier auch nicht den Aubameyang-Nachfolger aus dem Hut zaubern. Es gibt so ein paar Namen, die kursieren. Ich muss gestehen, so richtig überzeugt hat mich bislang noch keiner von denen. Smolov war jetzt zum Beispiel zum Schluss der letzte Name, der in Russland sehr stark in den Medien geisterte, angeblich auch schon Vereinsvertreter vom BVB vor Ort. Da muss ich gestehen, dass ich da bislang noch keine harten Erkenntnisse zu habe. Das ist sicherlich eine Schlüsselposition natürlich. Pierre-Emerick Aubameyang, sollte er den Verein im Sommer verlassen, und davon gehe ich eigentlich aus. Das ist jemand, der Tore garantiert und der eigentlich auch fast immer spielt. Das wird schwierig, ihn zu ersetzen. Vor allem wird man vermutlich wieder Geld in die Hand nehmen müssen. Aber wenn man Aubameyang dann eben verkaufen sollte, bekommt man auch reichlich Geld. Also das wäre durchaus vorhanden. Und ich glaube, man kann relativ beruhigt sein, weil dem BVB doch in der Vergangenheit immer wieder gute Lösungen eingefallen sind. Vielleicht mit einer kleinen Delle in diesem Jahr, weil die Spieler es bislang noch nicht so haben widerspiegeln können, was man erwartet hat. Also vor allem die gestandenen Spieler, Rode, Götze, Schürrle. Aber grundsätzlich sollte da Vertrauen da sein. Sven Mislintat ist meiner Meinung nach hervorragend darin, Spieler auszugraben und auch frühzeitig dann sich darum zu kümmern, dass die dann auch zu Dortmund kommen. Insofern bin ich da relativ entspannt, was die Personalie angeht. Ich behaupte mal, es werden auch, selbst wenn Aubameyang im Sommer geht, danach noch Tore für Dortmund geschossen.
Etliche. Etliche, das glaube ich. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, eventuell Reus oder Schürrle nach vorne zu ziehen, interne Lösungen, Zwischenlösungen zumindest zu finden, wenn es für den Neuzugang oder den Nachfolger, besser gesagt, von Pierre-Emerick Aubameyang zu Beginn nicht direkt rund laufen sollte. Allerdings fehlt er ja auch im Januar ein bisschen, denn da ist Afrika Cup. Das ist ja auch noch so ein Punkt.
Ja, das ist ein Punkt, der durchaus Sorgen bereiten kann, weil aktuell im Kader, klar, man hat Ramos, der punktuell sicherlich auch ein guter Ersatz ist. Ich denke an die vergangene Rückrunde, wo er konstant getroffen hat und wir am Ende sogar mehr Treffer erzielen konnte als Aubameyang. Aber zur absoluten Top-Qualität fehlt ihm da, glaube ich, noch ein Stück. Ich glaube, dass André Schürrle durchaus ein Kandidat ist, der da ganz vorne reinrutschen könnte dann in der Phase, in der Aubameyang beim Afrika-Cup ist. Der hat das in Mainz häufig gespielt unter Thomas Tuchel. Überraschend häufig, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, weil man ihn doch dann eher als Flügelstürmer irgendwie in Erinnerung hatte. Und er hat da auch konstant gut getroffen auf der Position, genauso wie in Wolfsburg, wo er in der vergangenen Rückrunde häufig vorne drin gespielt hat und da auch viele Tore geschossen hat. Das wäre also momentan eigentlich meine favorisierte Lösung. Und man hätte ja in der Winterpause auch Zeit, das durchaus dann mal einzustudieren. Also da sehe ich schon Möglichkeiten, dass man das für 2-3 Spiele mal überbrückt.
Martin möchte wissen, kommen Neuverpflichtungen im Winter? Welche Abgänge sind wahrscheinlich? Und da passt auch die Frage von Markus zu, steht Nuri Sahin vor dem Abgang?
Das sehe ich bei Nuri Sahin nicht, dass er vor dem Abgang steht. Ich finde, er hat sich nach dem Champions-League-Spiel gegen Warschau sehr klar zum BVB bekannt und sehr klar auch für sich selbst den Anspruch untermauert, sich hier nochmal durchsetzen zu wollen und noch zu mehr Spielzeit kommen zu wollen. Für ihn ist es natürlich jetzt unglücklich gelaufen, dass er sich gegen Gladbach die Verletzung zugezogen hat, weil ich glaube, dass er durchaus jetzt in der Phase mit Einsätzen hätte rechnen können. Da gehe ich fest davon aus, dass er bleibt. Und ansonsten, was Zugänge angeht, wo? Also der Kader ist einfach gigantisch groß, gerade jetzt, wo die Verletzungen mehr und mehr weniger werden und das Lazarett sich lüftet. Wir haben schon häufiger über die ein oder andere Position gesprochen, wo man sich eventuell vorstellen könnte, da vielleicht nochmal nachzubessern, Stichwort Innenverteidigung. Aber auch da hat man jetzt bald Sven Bender wieder dabei. Insofern rechne ich nicht damit, dass es da zu Neuverpflichtungen kommt. Also das würde mich schon arg überraschen bei der Menge an Spielern, die im Sommer verpflichtet wurden und die einfach aktuell auch im Kader stehen.
Am Wochenende waren nicht dabei unter anderem Sahin, Götze, Kagawa, Schürrle, Guerrero. Wird denn einer davon oder vielleicht sogar mehrere am Freitag in Hoffenheim mit dabei sein?
Ja, also bei Götze bin ich da sehr optimistisch. Der trainiert ja seit Sonntag wieder und hat die Knieprobleme überwunden. Schürrle ist ja aus sportlichen Gründen nicht mitgenommen worden nach Köln. Da war es einfach so, dass Thomas Tuchel aufgrund der Blessuren von Sokratis und Marcel Schmelzer, die schon vor dem Spiel hatten, auf Nummer sicher gehen wollte und deshalb einen Defensivakteur mehr als üblich auf die Bank gesetzt hat. Ja, und dann musste Tuchel sich entscheiden und hat sich, glaube ich, aufgrund der aktuellen Form dann gegen Schürrle entschieden und stattdessen lieber Emre Mor auf die Bank gesetzt, neben Ramos und Pulisic. Das heißt, wenn der eine gute Trainingswoche hat, spricht da auch nichts dagegen, dass er am Freitag im Kader steht. Kagawa und Guerrero sind heute wieder am Dienstag wieder ins Training eingestiegen, ins Mannschaftstraining, haben allerdings nicht das komplette Programm gemacht. Die werden jetzt, denke ich mal, langsam herangeführt. Gut möglich, dass sie morgen schon wieder mehr machen. Und dann könnte es, wenn man so die Erfahrungswerte der vergangenen Monate heranzieht, vielleicht sogar klappen für einen Kaderplatz. Vielleicht sogar bei Guerrero zu einem Startplatz. Wenn alles optimal läuft, glaube ich, wäre das so eine Überraschung, die eventuell drin wäre. Ich glaube, sinnvoller wäre es dann aber bei beiden da nichts zu riskieren. Man hat jetzt noch 2 Spiele bis zum Winter. Wenn man da irgendwie verzichten kann auf die, würde ich das, glaube ich, nicht riskieren, da eventuell dann noch eine Folgeverletzung oder ein erneutes Aufflackern der Verletzung zu riskieren, sodass sie dann vielleicht den Aufbau der Winterpause verpassen. Das ist also so eine Abwägungsgeschichte. Aber Stand jetzt sieht es auf jeden Fall wesentlich besser aus. Wenn Bender ist ja auch jetzt schon länger im Training, vielleicht sieht man den am Freitag mal wieder im Kader. Gucken wir mal. Also Auswahl ist auf jeden Fall da. Das haben wir ja auch das Wochenende schon gezeigt, wo dann eben viele Spieler gefehlt haben und trotzdem ein 18er Kader zustande gekommen ist, von dem man sagen würde, Respekt.
Respekt und vielleicht auch gut genug, um in Köln zu gewinnen. Naja, gut. Lassen wir das, denn eine Frage habe ich noch. Martin möchte gerne wissen, ist das Ziel Champions League Quali zu hoch gesteckt gewesen vor der Saison?
Nein, also das würde ich definitiv nicht sagen. Man sieht es ja selbst jetzt, obwohl man keine optimale Saison spielt, ist das alles noch in Reichweite. Und man darf ja nicht vergessen, dass bei allen Abgängen und auch schwerwiegenden Abgängen, die man hatte, man hat auch viele Spieler gekauft, die Qualität versprochen haben. Also man hat in Schürrle und Götze 2 Weltmeister gekauft. Man hat in Rode einen Spieler vom FC Bayern verpflichtet, der da zumindest im ersten Jahr sehr gut gespielt hat. Man hat tolle Talente verpflichtet. Da darf dann der Anspruch und muss auch der Anspruch sein, die Champions League zu erreichen, gerade für Borussia Dortmund. Der Verein sieht sich selbst nicht zu Unrecht in den Top 12 Europas. Und da gehört es zum guten Ton, in der Champions League dabei zu sein. Sollte das in dieser Saison nicht klappen, wäre es dann das zweite Mal in 3 Jahren, dass man das verpassen würde. Das wäre schon für die Außendarstellung des BVB nicht optimal. Man will sich ja auch international noch breiter aufstellen. Insofern ist das für mich das einzig logische Ziel eigentlich. Und das ist auch sportlich nicht so hochgegriffen.
Zumal die nationalen Konkurrenten der letzten Jahre, also Gladbach, Schalke, Wolfsburg, Leverkusen und so weiter, die straucheln alle mächtig und deswegen wäre es schon arg überraschend, wenn es nicht reichen würde, zumindest mit Platz 3 oder 4. Leipzig und Bayern sind ja schon ein kleines Stückchen weg. Gut, dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ihr wisst, wo ihr alle Informationen findet, hauptsächlich natürlich bei Twitter unter @rnbvb, Matthias Dersch unter @MatthiasDersch und mich unter @SaschaStaat und alle Artikel und sonstigen Informationen unter ruhrnachrichten.de. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche und könnt dann am Freitag einen Sieg von Borussia Dortmund feiern und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag direkt nach dem Heimspiel gegen den FC Augsburg wieder. Bis dann.
Der heutige Ruhrnachrichten BVB Podcast wurde Ihnen präsentiert von Adler Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.